Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heutigen Abend stellen wir uns die Frage, was uns die Regel des heiligen Benedikt lehrt. Zunächst einmal in Bezug auf den Heiligen selbst. Der wurde im Jahr 480 in Nursia geboren und er verstarb im Jahr 543 auf Monte Cassino. Dem Studium gab er sich in Rom hin, er verließ die Stadt aber ungefähr 20-jährig, um die Stille zu suchen, fern vom frivolen Lebensstil der römischen Jugend. Irgendwann zog er sich in die Einöde von Subiaco, circa 40 Kilometer von Rom zurück, wo er in einer etwa 10 Meter tiefen Höhle lebte. Seine Regel schrieb er für Laien. Der klerikale Stand wurde erst später auferlegt. Das heilige Ziel war es also, nicht ein klerikales Institut zu gründen, sondern die Laien, die gänzlich nach den evangelischen Räten leben wollten, mit einer Reihe von Regeln zu versehen. An dich, schreibt er nun, richtet sich meine Rede. Wer auch immer allem Eigenwillen entsagt und um unter der Fahne Christi des Königs und Herrn zu streiten, die mächtigsten und vortrefflichsten Waffen des Gehorsams ergreift. Trefflich soll hier auch eine Parallele aufgezeigt werden zum heiligen Franz von Sales, nicht? Der bekanntlich auch seine berühmte Philothea oder Einführung in das fromme Leben im Besonderen für die Laien schrieb. Aber da stellen wir natürlich auch direkt einen Unterschied fest. Der heilige Franz von Sales, er schreibt für die Laien, die in der Welt leben. Nicht für jene, die mehr oder weniger die Herren des eigenen Lebens, ihrer Zeit, ihres Eigentums und ihres Willens sind. Wohingegen der heilige Benedikt natürlich sich an jene wendet, die die Welt verlassen haben, die der Welt den Rücken gekehrt, zugekehrt haben. Nun, zahlreiche Details der Regel haben Bezug auf das klösterliche und besonders das benediktinische Leben. Nichtsdestoweniger ist die Regel eine Quelle kostbarer Ratschläge und frommer Gedanken darüber, nämlich wie das Leben des Einzelnen zu ordnen sei, welche zu einer Familie gehört, deren einziges Ziel die Verherrlichung Gottes ist. In anderen Worten, man kann durchaus heilsame Lehren ziehen für die eigene Heiligung und ganz besonders auch, um besser zu verstehen, wie man seine Rolle zu spielen hat in der Familie, die ja eine Hauskirche sein soll, nicht? Die ja keine profane, sondern eine heilige Sache ist, eine Schule der Heiligkeit, nicht? Wo nicht nur das menschliche Leben, sondern vor allem auch das göttliche Leben weitergegeben werden soll. Und in omnibus glorificetur Deus, auf das Gott in allem verherrlicht werde, wurde ja bekanntlich zum Motto des Benediktinerordens. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Regel ist deren Sichtweise der Arbeit. Ganz anders als die neueren Orden, wie zum Beispiel die Dominikaner und Jesuiten, die ob der geistlichen Nöte der Zeit ins Dasein gerufen wurden, wurden die Benediktiner nicht gegründet, um einer bestimmten Krise entgegenzutreten oder eine bestimmte Arbeit auszuführen. Mit Benedikt war die Arbeit seiner Mönche nur ein Mittel zum tugendhaften Leben. Die große disziplinarische Kraft der menschlichen Natur ist die Arbeit. Müßiggang ist ihr Ruin. Das Ziel seiner Regel war es, Menschen zu Gott zurückzubringen durch die Mühe des Gehorsams, von dem sie durch trägen Ungehorsam abgewichen waren. Arbeit war die erste Bedingung allen Wachstums im Guten. Auf das sein eigenes Leben ermüdet wurde durch Arbeit für Gott, verließ St. Benedikt Enfide, bzw. Afile, wie es heute heißt, für die Höhle von Subiaco. Es ist notwendig, bemerkt St. Gregor diesbezüglich, dass Gottes Auserwählte zu Anfang, wenn Leben und Versuchungen stark in ihnen sind, durch Arbeit und Mühen erschöpft werden. In der Wiederherstellung der menschlichen Natur kommt sogar das Gebet nach der Arbeit, weil die Gnade im Herzen des Müßigen keiner Zusammenarbeit begegnet. Das heißt natürlich auch, wer nicht wirklich arbeiten kann, der kann auch nicht wirklich beten. Also nicht so ganz richtig. Das ist also eine gewisse innere Disziplin, wenn man die Arbeit nicht nach dem christlichen Verständnis ernst nimmt, dann vermittelt es auch heilsame Lehren, eine heilsame Disposition im Herzen, einen inneren Eifer, nicht eine innere Anstrengung, die man dann eben auch bereit ist, dem Herzen zu tun, um mit der Gnade mitzuwirken, denn da muss man ganz schwer arbeiten mitunter, wie Sie das wissen, und sich sehr anstrengen. Als der Gute die Welt aufgab und nach Subiaco kam, reichte ihm St. Benedikt die Hippe und veranlasste ihn, die Dorngebüsche zu beseitigen zur Anlage eines Gartens. Ecce labora, geh und arbeite. Die Arbeit war nicht, wie die Zivilisation jener Zeit lehrte, die besondere Auflage der Sklaven. Sie ist das allgemeine Schicksal des Menschen, notwendig zu seinem menschlichen Wohlbefinden und wesentlich für ihn als Christen. Das von St. Benedikt konzipierte Ordensleben ist gänzlich sozial. Das Einsiedlerdasein eines Eremiten akzeptiert er als legitime Form des Mönchsdaseins. Es kommt aber nicht zuerst und ist nur für wenige gemacht. Nur wenige erlangen im Kommunitätsleben die Selbstdisziplin, wie sie von einem solchen Lebensstand gefordert wird. Man sagt ja auch, dass die Einöde nur für die Tiere und für die großen Heiligen sei. Denn diese absolute Einsamkeit, die birgt natürlich auch große Gefahren in sich. Gerade für jenen, der nicht in der Tugend verwurzelt ist. So nun jene, die für dieses Leben gemacht sind, diese sind, und ich zitiere den heiligen Benedikt, nicht aus unseitigem Eifer der Bekehrung, sondern durch eine lange Probe im Kloster und durch die Hilfe vieler anderer wohl unterrichtet, wieder den Teufel zu streiten verständig und welche wohlgerüstet aus der Kampfreihe ihrer Brüder zu einem besonderen Kampf in der Einöde treten und gesichert durch die göttliche Hilfe nun ohne menschlichen Trost und Beistand allein mit eigenem Arm wieder die Laster des Fleisches oder böser Gedanken zu kämpfen vermögen. Weil die Mehrheit berufen ist, in einem Kloster zu leben, beschäftigt sich verständlicherweise die Regel vollends damit, die Leben einer Kommunität von Menschen zu reglementieren, die zusammen leben, speisen, arbeiten und beten, und das nicht nur zu Trainingszwecken. Ein Benediktinerkloster ist kein Trainingslager, sondern eine permanente Lebensweise, eine geistliche Familie. Die Regel versteht die Oberen als dauernd präsent und in Kontakt mit jedem Mitglied der Ordensregierung, die am besten als patriarchalisch oder väterlich beschrieben wird. Hier nochmal der heilige Benedikt. Der Abt, der würdig ist, einem Kloster vorzustehen, muss immer bedenken, wie man ihn anredet. Und er verwirkliche durch sein Tun, was diese Anrede für einen Oberen bedeutet. Der Glaube sagt ja, er vertritt im Kloster die Stelle Christi. Wird er doch mit dessen Namen angeredet, nach dem Wort des Apostels in Römer 8,15. Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Nicht? Er wird Abbas, Vater genannt und muss in allem, was er tut, wie der heilige Benedikt, sich dessen bewusst sein, wozu er erwählt ist. Nicht? Dass er immer mehr diesem Namen entspricht, den man ihm gegeben hat. Entscheidend für die Wahl und Einsetzung des Abtes, sagt der heilige Benedikt, seien Bewährung im Leben und Weisheit in der Lehre. Der Obere ist das Familienoberhaupt und alle Mönche sind dauerhafte Mitglieder dieses Hausstands. Der heilige Benedikt hat alles andere als eine antagonistische oder dialektische Vision der Autorität, nicht wie man sie heute hat. Der Abt, höchste Autorität des Klosters, ist Christus im Kloster. Und Christus kam eben, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Indem der Abt die Regel aufrechterhält, bewahrt er Ordnung und Harmonie in der geistlichen Familie. Hier gilt aber nie Ordnung und darum Friede um der Ordnung und des Friedens willen, sondern für die Heiligung und Rettung der ihm anvertrauten Seelen. Nicht diese Ordnung, nicht die Regeln und Gesetze des Klosters und diesen Frieden, diese tiefe Ruhe, die das eben verschafft, das ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, Seelen zu retten und zu heiligen. St. Benedikt ist ein solcher Seelenfreund, der willens ist, sie auf seine eigene Kosten zu nähren. Er ist ein liebender geistlicher Vater, Pius Pater. Einen geistlichen Vater zu finden, einen Vater, der den nobelsten Teil unserer Menschennatur, unsere Seele nährt, schützt und stärkt, ist rar und kostbar. Während meiner eigenen missionarischen Tätigkeit in Gabun war es offensichtlich, wie viele sich so sehr zu einem geistlichen Vater hingezogen fühlten, die doch in einer Gesellschaft leben mussten, wo man ohne die liebende Fürsorge eines Vaters aufwachsen musste oder seinen biologischen Vater überhaupt nicht kannte. Ein guter christlicher Vater ist das Tätigkeitsprinzip für das geistlich Gute und das passiv schützende Prinzip seiner Zöglinge. Ist der Geist der christliche Vater, der geistliche Vater, der ist sozusagen eine geistliche Kraft in der Familie und passiv gesprochen eben ein Schutz, nicht ein Schutz für jene, die ihm anvertraut sind. Die Krise unserer Zeit ist hauptsächlich durch die Krise des Frauen- und des Priestertums gekennzeichnet. In beiden Fällen handelt es sich um Identitätskrisen. Nicht? Das bedeutet, man weiß nicht mehr, was man ist. Man weiß nicht mehr, was man soll. Die eigene erhabene Größe, Macht und Würde werden verkannt. Für den geistlichen Vater unseres Instituts ist die Lösung ganz einfach, ist der heilige Franz von Sales, nicht? Er sagt, soyons bien ce que nous sommes, seien wir ganz und gar, was wir sind, alles, was wir sein können und sollen. Und das gilt für alle. Um sein Potenzial ganz auszuschöpfen, das heißt, die beste Version seiner selbst zu sein, muss man wissen und akzeptieren, was man ist. Das ist vom lieben Gott ja vorgegeben, das ist vom lieben Gott ja definiert. Das Gute, das Potenzial, das er in jeden von uns hineingelegt hat und jene besondere Berufung, die er in diesem Leben hat, nicht jene besondere Rolle, die er zu spielen hat in der Kirche und in der Gesellschaft. Und das alles hingeordnet auf die Ewigkeit. Was sind die anzustrebenden Ziele? Was die Mittel, um sie zu verwirklichen? Was unsere Grenzen? In einem Wort, was ist unsere Berufung? Nicht jeder, der diese Fragen für sich klärt, Du lebst in keiner Identitätskrise. Die Krise des Priestertums, einer rein geistigen Vaterschaft, weist auf die Krise des natürlichen, biologischen Vaters hin, der eben auch ein geistlicher Vater sein sollte. Nicht? Man kann durchaus nur ein geistlicher Vater sein und wahrhaft Vater sein. Nicht unser Herr Jesus Christus, der neue Adam, das ist unser geistlicher Vater. Er ist ein rein geistlicher Vater für uns. Aber man kann nie nur biologischer Vater sein und wirklich Vater sein. Das heißt, wenn man dann auch biologischer Vater ist, nicht, eines Menschenkindes, um wirklich wahrhaft Vater zu sein und diese Vaterschaft Gottes zu vergegenwärtigen, muss man auch ein geistlicher Vater sein. Das heißt, sich nicht nur um alles außer um die unsterbliche Seele sorgen. Das heißt, nicht nur für seine Familie das tägliche Brot des Leibes, sondern das übernatürliche Brot zu verschaffen. Nicht? Die Gnade, dass die Seele genährt wird. Genau wie das Muttersein vom Frausein, so ist auch die Vaterschaft untrennbar vom Mannsein. Nur wer mannhaft ist, ist wahrhaft Mann und damit Vater. Oft irgendwann ein biologischer, immer ein geistlicher. Nicht? Das heißt, jede Frau, die wahrhaft Frau ist, ist immer eine Mutter. Nicht immer eine biologische, vielleicht irgendwann eine biologische und das gleiche gilt für den Vater. Der heilige Benedikt ist ein geistlicher Vater, aber ohne aufzuhören, Freund zu sein. Und ein Freund, ohne aufzuhören, Vater zu sein. Er ist ein Seelenliebhaber, ein geistlicher Vater und Meister und Freund. Auf ihn findet Anwendung, was der heilige Franz von Sales vom Seelenführer sagt. Sie kennen das. Respekt vermindert nicht das Vertrauen, und das Vertrauen nicht den großen Respekt, den wir diesem Meister des geistlichen Lebens und des geistlichen Kampfes schuldig sind. So, jetzt möchten wir ein bisschen die Persönlichkeit des heiligen Benedikt betrachten, wie sie sich in seinen oder zumindest in einigen Belehrungen äußert. Nicht? Wir können ja nicht die ganze Regel des heiligen Benedikt heute Abend behandeln. Zunächst einmal versteht der heilige Benedikt unser Leben ganz einfach und klar als eine Reise zu Gott. Er sagt im Prolog, so kehrst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurück, den du durch die Trägheit des Ungehorsams verlassen hast. Die Stärke zeigt sich im Gehorsam und nicht im Abwandern, nicht im Bösen, sondern im Gutes tun. Und das ist gut, was dem Wesen des Menschen entspricht. Und das entspricht dem Wesen des Menschen im Allgemeinen wie im konkreten Fall, was der Wille Gottes ist. Und das ist anstrengend. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele, wenn sie in der Blüte der Jugend stehen und, wie schon erwähnt, nicht es an Kraft und Energie nicht fehlt, aber auf der geistlichen, auf der innerlichen, auf der Tugendebene man noch nie vielleicht so alt und schwach war wie dann. Und wie man dann älter wird, nicht der Körper ja älter wird, so wird man innerlich vitaler, stärker, jünger, nicht? Der große Trost des Christseins. Nicht? Der liebe Gott ist ja der ewig Junge, nicht? Immer der Gleiche. Gleiche gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Adam zerschmetterte seine Gotteskindschaft, indem er sich durch seine Rebellion Satan zum väterlichen Freund und Schicksalsgenossen wählte, hatte er nicht nur für sich, sondern auch für alle seine Nachkommen, das heißt für uns, das geistliche Erbe von Gnade und himmlischer Schau geopfert. Da braucht man sich nicht verwundern, nicht? Das tun alle Eltern. Jeder macht Fehler. Nicht nur durch die Fehler, die wir machen, durch die schlechten Entscheidungen, die wir treffen. Ja, da haben wir bestimmte Güter verschleudert. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für die ganze Familie und vielleicht noch für die Nachkommen unserer Nachkommen. Und Adam hat es getan. Er hat die ganze Menschheitsfamilie sich selbst eingeschlossen, bis zum Ende der Zeiten völlig ruiniert. Und darum musste ein zweiter Adam kommen. Das heißt, er musste nicht, aber er wollte kommen. Jesus Christus, der menschgewordene Gott. Und er führt durch seinen opfernden Liebesgehorsam eine erlöste Menschheit zurück zu Gott. Im Römerbrief der heilige Paulus, 5, 12, 18 und 19. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und der Tod ist auf alle Menschen übergegangen, weil alle gesündigt haben. Wie also durch die Übertretung eines einzigen Menschen über alle die Verurteilung gekommen ist, so kommt auch durch das eine gerechte Tat für alle Menschen die Rechtfertigung, die zum Leben führt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Ja, um gerettet zu werden, müssen wir in den Gehorsam Jesu Christi hineintreten. Der heilige Benedikt, ich zähle Ihnen das jetzt nicht auf, aber unablässig beharrt er in seiner Regel auf den Gehorsam. Aber wem gehorchen? Zunächst einmal in unserem Fall und zum gegebenen Anlass dem heiligen Benedikt. Er sagt ja, nimm die Ermahnung des zärtlich liebenden Vaters gutwillig auf und erfülle sie im Werk. Die höchste Form der Vaterschaft ist in der Tat jene, die Lehre und Erleuchtung mitteilt und ihr höchstes Ideal in Gott hat, dem Vater des Lichtes. Jakobusbrief 1,17. Der heilige Thomas von Aquin lehrt ja auch in diesem Sinn, dass es unter den Engeln eine wahre Vaterschaft gibt, nicht weil sie sich gegenseitig beleuchten und belehren können. Wenn im Alten Testament ein Mann ein Vater war, musste er auch ein Lehrer sein. Während er Leben spendete, musste er die Seele erleuchten und Gottes Lehren und Verheißungen weitergeben. Die Erfahrung lehrt, dass es auf Erden niemals eine Vaterschaft gab, die derjenigen Gottes mehr ähnelte als die des heiligen Benedikt. Die Kirche verehrt ihn als den Patriarchen der Mönche des Westens und Gott hat den Verlauf der Geschichte so geordnet, dass jeder Orden irgendwie in seiner Schuld steht und von seiner väterlichen Weisheit gelernt hat. Warum gehorchen? Hier wiederum die Regel des heiligen Benedikt. So kehrst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurück, den du durch die Trägheit des Ungehorsams verlassen hast. Der Gehorsam heilt die tiefste und universalste Wunde, indem er die größte Kluft verschließt zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Willen. St. Benedikt verlangt Gelehrigkeit von jenem Anfänger, und dieselbe nimmt zwei Formen an, Demut und Gehorsam. Diese Tugend ist überaus wichtig, weil sie alle Tugenden in sich schließt. Gelehrigkeit bedeutet Klugheit und in der Klugheit sind alle moralischen Tugenden geeint. Persönlich können wir in unserer Lebensdauer nie alle Erfahrungen machen. Andere sammelten sie für uns und wir ernten deren Wohltaten durch Gelehrigkeit. Gelehrigkeit allein versetzt uns in jenen Zustand, von dem alle Selbstsucht ausgetrieben wurde, der da ist jene Bedingung und jenes Vorspiel einer lebendigen Vereinigung mit unserem Herrn und die da heißt Gottesliebe. Nicht? Die Gelehrsamkeit, die schafft die notwendige innere Leere, Nicht? Und diese Leere, das ist so wie der Mund des Kindes, das sich öffnet, wenn er hungrig ist, oder beziehungsweise wenn er nicht nur hungrig ist, das Kind, sondern auch was essen will, dann macht das Kind den Mund auf. Und die Mutter füllt den Mund des Kindes. Unabhängig davon, ob das Kind jetzt hungrig ist oder nicht, wenn das Kind den Mund nicht aufmacht, nicht, kann die Mutter den Mund nicht füllen. Nicht so diese, ja, diese Fügsamkeit, nicht, dass man sich formen lässt, dass man sich belehren lässt, natürlich nicht von irgendjemandem. Sie bereitet uns immer wieder vor auf eine intensivere Gottesliebe, die uns innerlich ergreifen kann. Es heißt ja auch, dass der liebe Gott seine Gnade den Demütigen gibt, weil er sie eigentlich ja nur den Demütigen geben kann, nicht? Denen, die reich sind, also reich sind, die meinen, sie wären so was Besonderes, so was Großes, die eine große Meinung von sich haben, obwohl sie eigentlich nichts sind, nicht? Denen, die ganz geistlich gesprochen fett sind, ja, was passiert mit denen, die gehen leer aus? Das Vorspiel des Gehorsams ist aber das Zuhören. Das ist natürlich auch etwas, was uns in unserer Generation ganz besonders schwer fällt. Nicht? Haben wir nicht alle Schwierigkeiten mit dem Zuhören? In Gegenwart von Gott und Menschen lieben wir es zu reden und ganz besonders von uns selbst zu sprechen. Jenen alttestamentarischen Satz formulieren wir immer wieder gerne um, nicht, der da heißt, rede Herr, dein Diener hört. Nicht, in 1 Samuel 3, rede Herr, dein Diener hört. Herr, höre, dein Diener redet. St. Benedikt heißt uns, auf seine Belehrungen konzentrieren, auf dass wir Gottes Befehle hören. Höre, sagt er, denn wenn da zu viel Lärm in der Seele ist und die Aufmerksamkeit über eine Vielzahl von Objekten zerstreut ist, dann wird die Stimme Gottes leise wie sanftes Windsäuseln überhört. Nicht? Liebe Gott ist ganz diskret. Nicht? Wie eine höfliche Person in einer Konversation, wenn die andere Person dauernd redet, dauernd unterbricht, gar nichts sagen wird. Diese innere Stille, vollkommener Lobpreis Gottes, ist selten unter Wesen, die sich so leicht verändern und beeindrucken lassen. Der nächste Schritt besteht darin, ein empfängliches Verständnis zu haben, eine vertrauensvolle Haltung der Wahrheit gegenüber, die uns mitgeteilt wird. Fällt uns nicht immer leicht, gerade wenn diese Wahrheiten ja auch nicht immer wieder angenehm sind für uns. Fangen wir an, am Eingang unserer Seele eine rigorose Blockade einzurichten, oder wenn wir von unseren eigenen Ansichten so voll sind, dass wir sagen, er kann mir nichts Neues beibringen, all das kenne ich besser als er, dann sind wir im denkbar schlimmsten mentalen Zustand für jegliche übernatürliche oder menschliche Belehrung. Nimm den Zuspruch, sagt der heilige Benedikt, des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat. Der Wahrheit ist es eigen, uns zum Handeln zu bewegen. Für alles Gute, das wir wahrgenommen, aber nicht getan haben, werden wir Rede und Antwort stehen müssen. Hier liegt die Schwierigkeit. Die Sünde hat das Gleichgewicht unseres Seins gestört. Wahrnehmen, wollen, lieben, ausführen, sind weit ab davon, eine einzige Handlung zu sein. Echt, das ist alles so kompliziert in uns. Es müsste eigentlich alles Hand in Hand gehen. Wahrnehmen, wollen, lieben, ausführen. Der heilige Benedikt zeigt uns die Belohnung eines in Gottes Wahrheit gelebten Daseins. Sagt er doch, dass du durch die Mühe des Gehorsams zu ihm zurückkehrest, zu Gott zurückkehrest. Unsere Aufgabe ist es, nicht viele Jahre zu leben, uns in der Welt einen Namen zu machen, sondern mit Gott zu wandeln, ihm immer näher zu kommen und uns mit ihm zu vereinigen in unserem Denken und Wollen. St. Benedikts Konzeption des geistlichen Lebens stimmt wiederum mit jener des heiligen Franz von Sales überein. Es ist ein furchtloses, entschlossenes Wandeln zu Gott hin. Seit dem Sündenfall befindet sich das Menschenleben auf einem Abhang. Wir können hinauf oder hinuntersteigen, aber nicht einfach an der Stelle stehen bleiben. Der Abstieg ist natürlich sehr leicht. Seit dem Fall gibt es für den Menschen nur einen vom alten Adam ausgezeichneten Weg, das heißt den Ungehorsam. Nicht? Und diesen Weg des Ungehorsams, nicht, wo es da hinuntergeht, der läuft sich natürlich ganz leicht. Es gibt für ihn aber auch nur einen Retourweg, und das ist der Gehorsam mit dem neuen Adam, Jesus Christus. Wie also durch die Übertretung eines einzigen Menschen über alle die Verurteilung gekommen ist, sagt der heilige Paulus, so kommt auch durch das eine gerechte Tat für alle Menschen die Rechtfertigung, die zum Leben führt. Sind wir auf unseren Ungehorsam, auf unsere Unabhängigkeit stolz und nennen ihn Tatkraft und eine kräftige Persönlichkeit? St. Benedikt nennt das jedenfalls Feigheit und Faulheit. Das Gegenteil nennt er Mühe, die wirklich fruchtbar ist. Nicht? Und ohne Mühe, im äußerlichen Leben wie im innerlichen Leben, gibt es normalerweise keine Frucht, die von Bedeutung wäre. Laufen wir, um den ewigen Siegeskranz zu erringen. Wir haben eine Chance, eine Seele und eine Ewigkeit. Geben wir alles dahin, um alles zu gewinnen. Vollziehen wir nicht Luftstreiche, sondern versetzen wir unseren geistlichen Feinden, besonders jenem alten, stolzen Adam, dem potenziellen Judas, der in uns wohnt, heftige Schläge, wo es am meisten wehtut. Da werfen wir diesen Stolzen, dem demütigen Heiland, Christus, dem Starken. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.